Ja, jetzt ist die Zeit schon relativ weit fortgeschritten. Wir haben gerade unsere Pizza konsumiert und Ines hat uns schon wieder verlassen. Wir haben uns sehr gefreut, dass sie da war, aber sie muss morgen wieder ganz früh in der Praxis ran und Patienten versorgen. Und wir haben auch ein bisschen kontroverses Thema noch vor uns, und zwar unser Kochrezept des Monats. Der ein oder andere kann es sich schon denken, ist unser im Prinzip Beitrag zur HWS-Immobilisation, beziehungsweise, wie wir das ein bisschen polemisch formuliert haben, der Tod der HWS-Orthese. Und zwar ist es ja so, dass das Ganze getriggert wurde eigentlich dadurch, dass die Briten an ihrem South East Coast Ambulance Service das erste Mal neue SOPs implementiert haben, die eben sehr zurückhaltend zur Nutzung beziehungsweise eine Nutzung des Stiffnecks überhaupt nicht mehr vorsehen. Mhm. Und das hat uns beflügelt. Wir haben uns natürlich mit dem Thema schon vorher auseinandergesetzt, und die Skandinavier hatten schon im Scandinavian Journal of Trauma and Emergency Medicine schon mal ihre Leitlinien veröffentlicht, dass sie eben gar kein Stiffneck mehr benutzen. In Deutschland ist es immer noch so ein bisschen State of the Art, muss man sagen. Gerade am Wochenende habe ich wieder mit einigen Notfallsanitätern, die frische Examen abgelegt haben, die Diskussion gehabt, und die haben mit großen Augen angeschaut, als ich gesagt habe, wir nehmen jetzt keinen Stiffneck, wir immobilisieren den Patienten komplett. Aber dabei gibt es ja auch so Dinge wie die Canadian C-Spine Rule, die Nexus-Kriterien, die alle irgendwie dazu raten, eben im Endeffekt kein Stiffneck zu nutzen, sondern wenn, dann eine vollständige Immobilisation der Wirbelsäule vorzunehmen.
Genau. Ich glaube, wir können das ja mal ein bisschen aufdröseln. Zum einen, warum kein Stiffneck? Ich glaube, der Stiffneck gab uns viele, viele Jahre lang viel falsche Sicherheit. Wir haben den Stiffneck relativ undifferenziert bei jedem Patienten drum gemacht.
Ja.
Zumindest jeder Patient, der irgendwie ein Trauma hatte, zeitweise auch Patienten mit einem Schlaganfall, wie auch immer.
Na, unter A kam, wie Airway, kam immer gleich der Stiffneck.
Genau.
Völlig undifferenziert an den Patienten.
Und was dabei nicht so ganz klar war, wo es wirklich auch ganz gute Studien gibt, dass der Stiffneck keine Immobilisation ist. Der Stiffneck ist eine Bewegungsrestriktion, aber weit entfernt von Immobilisation. Also da gibt er, glaube ich, eine komplett falsche Sicherheit. Und dafür ist er einfach auch nicht geeignet. Ja, das heißt, dieses Vorgehen, jemanden sitzend mit Stiffneck zu fahren, ist völlig bescheuert.
Können wir, glaube ich, mittlerweile sagen. Das heißt nicht, dass wir es nicht jahrelang auch so gemacht hätten.
Ich habe das als Rettungsassistent genauso gemacht, aber das ist, das macht keinen Sinn. Also, ja, dafür immobilisiert er nicht, er immobilisiert einfach nicht. Also er verhindert besonders die Bewegung nach vorne, wo das Kinn ist, ganz gut, Seite und hinten, auch wenn er gut angelegt ist.
Ich wollte gerade sagen, es setzt voraus, dass der Stiffneck auch wirklich gut sitzt.
Ja. Genau, das heißt, da ist er schon mal ein Stück weit raus. Dann gibt es jetzt deutlich neuer Nexus-Kriterien beziehungsweise Canadian C-Spine Rule.
Die sind auch schon 20 Jahre alt, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie.
Ja, gut, aber das, also ja, das stimmt, aber das ist, da hat vor 10 Jahren hier in Deutschland noch keiner drüber geredet. Das sind Kriterien, ich mache jetzt mal exemplarisch die Nexus-Kriterien. Fehlender Druckschmerz über der HWS, kein neurologisches Defizit, GCS 15, also keine Vigilanzminderung, keine Intoxikation.
Ja, Alkohol, mit anderen Worten, keine Drogen, die die Vigilanz bzw. Beurteilbarkeit einschränken. Das muss man ehrlicherweise sagen, darum geht es in dem Fall.
Genau, und keine ablenkenden Verletzungen. Wenn diese Punkte alle negativ sind, dann brauchen wir keinen Stiffneck. Ja, dieser Score ist gut evaluiert. Dann könnte man auch im Krankenhaus und auch auf dem Transport die Halswirbelsäule freigeben, wie die Amerikaner es machen. So wird es in Deutschland ja nicht gemacht, und müsste sich keine Sorgen machen.
Genau. Ja.
Wenn einer dieser Punkte positiv ist, braucht der Patient gerade präklinisch beim wackelnden Transport eine Immobilisation.
Genau. Wir haben in unserem Handlungsempfehlung sozusagen, in unserem Flowchart, den wir zu dem Thema gemacht haben, den ihr auf unserer Webseite findet, ein bisschen noch abweichende Sachen gemacht, weil wir sind auch noch von dem Unfallmechanismus ausgegangen, dass also jemand, der zum Beispiel ein Hochrasenstrauma erlitten hat oder einen Fahrradsturz oder einen Sturz aus großer Höhe, also mehr als 3 Meter zum Beispiel jetzt, oder irgendwelche Parästhesien hat. Also alles Dinge, wo man jetzt großzügig vielleicht einen Schockraum auch auslösen würde, dass der auch ein Kriterium hat, eine Immobilisation zu benötigen der Halswirbelsäule. Genau. Und die Betonung liegt hierbei immer auf Immobilisation und nicht auf Bewegungsrestriktion, wie es der Stiffneck tut.
Genau. Das heißt, wir prüfen erstmal ab, ich persönlich, so mache ich es im Kopf, die Nexus-Kriterien, unsere erweiterten Kriterium, vieles ja schon, Parästhesien würde ja auch unter fokales Defizit fallen, also, und wir haben noch so ein paar, nicht wir, tatsächlich, das kommt aus dem aus den englischen Leitlinien, so ein paar erweiterte Sachen vom Unfallmechanismus mit drin. Jetzt braucht der Patient eine Immobilisation, also was mache ich? Das Stiffneck ist insuffizient, das haben wir gerade besprochen. Also muss ich mir was anderes überlegen. Es bleiben am Ende über, wenn wir uns auf dem RTW umgucken, die Vakuummatratze und das Spineboard. Jetzt haben Johannes und ich schon in vorigen Podcasts häufig dargelegt, dass wir keine Riesenfans vom Spineboard als Transportgerät sind. Das muss man jetzt ganz nochmal ganz deutlich sagen. Es geht nicht um Rettungsgerät aus dem Wasser, aus dem LKW. Das Spineboard hat in der Rettung
durchaus seine Daseinsberechtigung.
Genau, seinen Stellenwert. Es geht um Transportgerät. Haben wir gerade aber schon bei den Kommentaren, also wenn ihr euch den kompletten Podcast anhört, kennt ihr unsere Meinung dazu. Also brauchen wir die Vakuummatratze, um den Patienten wirklich zu immobilisieren über die ganze Wirbelsäule. Ja. Und das war mir neu, als ich die englischen Leitlinien gelesen habe. Die Engländer machen das mit der Vakuummatratze. Und die basteln da noch Headblocks rein. Die werden da einfach nur reingelegt im Endeffekt und fixieren die dann noch mit Tape, um die Halswirbelsäule quasi besser zu immobilisieren.
Das kann man so machen.
Ja.
Das ist eine elegante Lösung. Ich habe es jetzt am Wochenende so gemacht, dass ich moderne Vakuummatratze, muss man sagen, hatte, die sich sehr eng mit dem Kopfteil an den Kopf anformen ließ.
Mhm.
Und die habe ich dann auch wahrscheinlich fürs Gefühl mit Tape um den Kopf oben sozusagen fixiert und habe jetzt die Headblocks weggelassen, weil die trotz des sehr kleinen Kopfes der Patientin, die wirklich eng war, also die konnte den Kopf kaum bewegen. Natürlich, wenn sie es drauf anlegt, muss man sagen, fairerweise ist sicherlich eine Minimalrotation der HWS nach rechts und nach links möglich.
Mhm.
Also das ist aber auch bei Headblocks möglich. Also eine 100%ige Stabilisierung kriegt man da nicht rein. Aber das ist für den Standardpatienten eigentlich das Prozedere, was die Engländer empfehlen und wo ich auch durchaus mitgehe und was ich jetzt versuche, auch so durchzuziehen.
Ja, ich auch. Jetzt kommen die ersten Leute, also das ist ein Thema, ob ihr jetzt unserer Meinung seid oder nicht, da kann man viel, viel drüber diskutieren. Da wurde auch viel drüber diskutiert, als wir diesen Artikel veröffentlicht haben. Ich glaube, wir haben noch über keinen Artikel so viel diskutiert und sagen, aber wir schaden doch mit dem Stiffneck nicht. Und jetzt kommen wir dazu, dass das halt leider umstritten ist. Die Studien sind nicht super, aber immer noch die einzigen Studien, die wir haben, die sagen, ein Stiffneck kann, selbst wenn er korrekt angelegt ist, durchaus hirndruckerhöhend sein. Wir haben das alles im Artikel verlinkt. Der Artikel ist in den Shownotes verlinkt, also könnt ihr alles nachlesen. Das heißt, wir haben eine Maßnahme, die einen insuffizienten Schutz bietet und einen potenziellen Schaden. Da stehen die norwegischen Leitlinien, die dänischen Leitlinien und jetzt auch die Southeastern
Ambulance Corps, whatever.
Also ein Teil der englischen Leitlinien.
Also National Health Service ja im Endeffekt.
Genau, auf dem Standpunkt, dass das nicht akzeptabel ist. Keinen klaren Benefit, also keine Immobilisation und einen potenziellen Schaden, das klingt erstmal doof.
Schlechter Deal.
Deswegen plädieren Johannes und ich auch und hoffen, dass das auch in den deutschen Leitlinien so niedergeschrieben wird im nächsten Update, auf den Stiffneck eher zu verzichten.
Genau, es zeichnet sich ja schon so ein bisschen ab bei den Updates vom SAT, von den Neurochirurgen, ist schon zurückhaltend, die Immobilisation nur noch empfohlen. Also dieses, es ist auch die PHTLS hat schon ein Statement veröffentlicht, dass es nicht mehr eine klare Indikation zur Stiffneck-Anlage gibt, so wie das früher gelehrt wurde. Also es geht, die Tendenz geht in die Richtung und ich bin wie ich kein Orakel und man weiß immer nicht und es dauert ja immer viel lange, bis solche Änderungen kommen. Aber ich glaube, wir werden den Stiffneck nicht mehr lange erleben.
Ja. Lange erleben werden wir wahrscheinlich schon noch, weil das, bis das umgesetzt ist, ich glaube, das ist so ein Dogma, das wird lange dauern.
Ja. Das stimmt natürlich, das recht.
Aber ich glaube auch, dass das rausfliegt. Gucken wir mal.
Also es ist ein Generationending da sicherlich dann, ne? Ja. Weil das wird in den Schulen dann irgendwann nicht mehr gelehrt werden. Dann werden die Ersten kommen, die es nicht mehr machen. Ich verurteile auch überhaupt gar keinen davon, wenn ich irgendwo hinkomme und der Patient hat einen Stiffneck.
Ja.
Das, wie gesagt, das haben wir jahrelang auch so gemacht. Ich möchte nur einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das vielleicht nicht mehr ganz state of the art ist, beziehungsweise dass es weitergeht. Natürlich ist es in der deutschen Polytrauma-Leitlinie noch drin.
Wobei ja auch selbst die deutsche Polytrauma-Leitlinie, du hast recht, es ist noch drinne, aber selbst die sagt ja nicht mehr, jeder Traumapatient soll einen Stiffneck kriegen.
Genau.
In der deutschen Polytrauma-Leitlinie werden die Nexus-Kriterien erwähnt.
Und wird eine konsequente Immobilisation empfohlen.
Genau.
Da steht nicht, lege eine HWS-Orthese an.
Ganz genau.
Also, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Ja.
Also im Endeffekt ist es genau so, also unser typischer Standardpatient würden wir empfehlen zum Transport, explizit nicht zur Rettung, Vakuummatratze plus Headblock plus Tape. Oder ihr habt halt diese ganz enge Vakuummatratze, dann könnt ihr auch nur das Tape nehmen. Aber da muss es sich wirklich sehr, sehr gut anformen lassen. Dann gibt es ja auch noch Nicht-Standardpatienten in unserem Flowchart und das haben wir übernommen von den Briten. Das ist sicherlich diskussionswürdig, weil ich glaube, dass man das in deutschen Notaufnahmen, wenn die darauf nicht getrimmt sind, schwierig umsetzen kann. Das sind Patienten, die haben schon mal an der Wirbelsäule irgendwas gehabt. Das sind geriatrische Patienten, das sind Patienten, mit denen man irgendein Kommunikationsproblem hat. Da sortiere ich geriatrische jetzt auch mal ein, also die einfach nicht in der Lage sind, das zu verstehen, was man jetzt von ihnen will mit dieser ganzen Immobilisation und die sie da von rechts nach links drehen. Das sind Patienten, die einfach mal zu voluminös sind, also eine Adipositas haben, um sinnvoll in die Vakuummatratze zu kommen, zu passen. Das sind Schwangere, auch da wegen der Linksseitenlage oft schwierig in der Vakuummatratze. Und Kinder, es gibt natürlich jetzt spezielle Kindervakuummatratzen, aber im Endeffekt auch da schwierig. Die werden so gelagert bei den Briten, wie sie es gerne hätten. Mit Bewegungsreduktion. Das heißt, man sagt diesen Patienten aktiv, bewegen sie sich möglichst wenig. Dazu habe ich zum Beispiel mal einen ganz interessanten Beitrag auf einem Kongress gehört, wo jemand, ich glaube, Herr Gräßner aus Kiel war es, der Daten veröffentlicht hat. Wir beide waren da. Wo kommt am wenigsten Bewegung auf die HWS? Bei welcher Rettung aus dem PKW? Und da habe ich, weiß ich noch genau, wie ich O gesagt habe, und dazu müsste es auch ein Twitter-Foto von uns eigentlich geben, dass die wenigste Bewegung oder Belastung auf der HWS tatsächlich so ist, wenn der Patient sich selber aus dem PKW befreit, sozusagen. Unabhängig, also da muss gar keiner, also selbst wenn mit Stiffneck und so sowieso nicht, aber auch selbst wenn einer den Kopf hält, ist am wenigsten Bewegung ist, wenn du selber muskulär deine HWS stabilisierst. Und darauf zielt das eigentlich ab. Der Patient schnallt es auf Deutsch gesagt nicht, was du jetzt von ihm willst, beziehungsweise er passt nicht in diese Vakuummatratze. Das heißt, ich sage dem, beweg dich möglichst wenig und lasse den so liegen, wie er will, weil sein Kopf hält man, wenn man nicht tief bewusstlos ist, eigentlich von alleine. Muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und dann muss man das, dann kannst du natürlich in der ZNA kommunizieren und da liegt nämlich der Hase im Pfeffer. Man wird die ganze Zeit trotzdem in jeder Zeit dann diskutieren müssen, warum der Patient eben keinen Stiffneck hat.
Ja, das wird relativ regelmäßig vorkommen in der heutigen Zeit. Ich will noch mal ganz kurz sagen, weil auch die Fragen aufkamen. Wir haben bei Nicht-Standard-Patient geriatrisch und so aufgelistet, also viele verschiedene Patiententypen. Wenn diese Patienten so zu immobilisieren sind, wie wir es vorschlagen, oder wie auch die Guideline des Vorschlags, ja, würde ich jetzt nicht unsere Idee mit Vakuummatratze, gegebenenfalls Headblocks und Tape, dann immobilisieren wir die auch so.
Genau.
Nur das sind Indikationen, das nicht zu tun. Wir zwingen niemanden.
Genau, ich wollte gerade sagen, du hast mal gesagt, wir zwingen niemanden da rein. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Genau.
Also das macht es eher schlimmer
als
besser.
Dazu gibt es auch noch interessante Studien mit Zwingen. Selbst beim Bewusst, also die haben, es gibt Leichenstudien, jetzt kann man sagen, ist alles nicht übertragbar, mag ja auch sein. Da haben die Leichen eine Halswirbelsäulenfraktur zugefügt und haben danach wirklich dolle Bewegungen am Kopf gemacht. Und die haben es in dieser Studie quasi nicht geschafft, das Halswirbelsäulenrückenmark zu verletzen. Ja, das ist jetzt alles kein Beweis und das sind, aber ich glaube, wir sollten uns auch klar machen, gerade bei kritischen Patienten ist diese Immobilisation, wir sind da so drauf fixiert,
ja,
die ist nachrangig. Erstmal geht es darum, diesen Patienten lebend ins, in die Klinik zu kriegen. Alles andere, also erstmal, ob er überhaupt Wirbelsäulenschaden davon trägt, wenn wir ihn nicht immobilisieren, ist höchst fraglich. Selbst wenn er eine Wirbelsäulefraktur hat. Und wenn er vorher stirbt, hat er auch nichts davon. Das heißt, wir müssen unseren Fokus verändern.
Ja.
Genau, das ja. ist, glaube
die
ich,
Kernaussage des Ganzen. Schaut es euch auf unserer Website nochmal an, wenn ich es noch nicht getan habe. Die meisten werden es wahrscheinlich schon getan haben und haben sich ihre eigene Meinung gebildet. Es ist natürlich immer einfacher jetzt zu sagen, naja, wir bleiben auf jeden Fall dabei, so wie es gelehrt wird und passen uns dann irgendwann an, falls sich doch die Schulen entscheiden, es anders beizubringen. Das wird halt noch Jahre dauern, vielleicht sogar Jahrzehnte, muss man fairerweise sagen. So lange dauert einfach so ein Wissenstransfer im Bereich der Medizin und bis es in den Büchern steht, noch viel länger.
Also ich finde schon mal gut, dass PHTLS dazu ein Statement rausgebracht hat.
Ja.
Bei meinem PHTLS-Kurs war ich ein bisschen enttäuscht, dass die das nicht so ganz klar gesagt haben, dass die dem skeptisch gegenüberstehen, sondern einfach gar nichts dazu gesagt haben. Das fand ich so ein bisschen aus der Sache rauslavieren. Ja.
Ja, aber wir wollen auch da kein bekehren. Wer mit uns rettet, muss damit leben, dass wir das so sehen. Und wir denken, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, sind natürlich für jede Diskussion offen, aber ich möchte nur einmal noch sagen, also für mich ist kein Argument und ich glaube für Torben auch nicht, das haben wir immer schon so gemacht.
Nein.
Also das ist ein Argument, mit dem bin ich ganz allergisch gegenüber.
Und das Argument, was jetzt auch häufiger kam und ich war erschrocken, wie viel auf Facebook gepöbelt wird, auf Twitter wurde gar nicht so viel gepöbelt, aber auf Facebook wurde wirklich viel gepöbelt, dann haben wir jetzt wohl 30 Jahre lang Patienten geschadet, wenn das so schlimm ist, wie ihr schreibt. Nein, aber man muss ja auch akzeptieren, also nein oder jein. Wir haben damals so gehandelt, wie der medizinische Kenntnisstand war.
Genau.
Und dieser Kenntnisstand, das hat vielleicht Patienten geschadet. Genauso wie wir noch Ende der 80er, Anfang der 90er Patienten relativ routinemäßig beim Herzinfarkt Lidocain gegeben haben. Heute, weil es nachweislich die Extrasystolen reduziert. Heute wissen wir, ja, es reduziert die Extrasystolen unterm Herzinfarkt. Es sterben aber auch mehr Leute daran. Deswegen macht man es nicht mehr. Ja, man hat es halt.
Es war da State of the Art. Und es ist auch völlig okay so, weil ja. Medizin sich weiterentwickelt. Die genau. Wissenschaft sich immer weiterentwickelt. Und das muss ja auch unser Anspruch sein. Und man wird nur zu besseren Medizinern, wenn man, oder auch, also allen, die in der Rettungsmedizin werden nur besser, wenn man sich ständig dem wissenschaftlichen Wandel anpasst und offen ist für Neues und natürlich Sachen auch kritisch hinterfragt und vielleicht auch das ein oder andere verwirft, was immer schon gut war und nicht mehr so toll ist oder wenn man auch Sachen, neue Ideen einbringt und dann irgendwann zu der Erkenntnis kommt, ach nee, das alte war doch besser, dann muss man natürlich auch nicht zu, darf man nicht zu stolz sein, wieder zurück zu rudern, ja. Sondern muss dann sagen, okay, das war eine blöde Idee, sorry, wir nehmen alles zurück. Das ist auch völlig okay und da werden wir auch die Letzten sein, die das nicht machen. Aber bis zum aktuellen Tag konnte uns auch keiner das Gegenteil belegen von dem, was wir hier sagen, sondern es wird immer nur, wenn dann argumentiert wird, wir haben das immer schon gemacht und die ja. Guideline von 2005 sagt das doch immer noch. Ja.
Und es ist schon, das muss man ja als Abschlusssatz sagen, es ist schon bedenklich, dass es zu etwas wie dem Stiffneck keine Studie gibt, die den Nutzen beweist. Keine einzige. Ja. Es konnte uns noch keiner irgendeine Studie zeigen, hier. Aber es gibt nachgewiesenen Nutzen.
Genau.
So gut oder schlecht, wie diese Studie auch sein mag. Und allein das sollte schon zu denken geben.
Also wenn einer eine hat, dann her damit. Ansonsten, ja. Ne?
Genau.
Wünschen wir noch einen schönen Abend. Aber doch nicht ganz, weil Torben hat noch ein Thema.
Genau, es wird ein sehr, sehr langer Podcast. Also macht zwischendurch Pause.